Hallo und herzlich willkommen hier zu Let's Talk Science, ein Podcast vom Graduiertenzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Heute hier mit unserer zweiten Folge mit Anna Loy, unserer Expertin im Bereich Archäologie. Nur geht es heute nicht primär um deine Forschungstätigkeit und um deine Promotionszeit, sondern wir beschäftigen uns heute mit deinen Erkenntnissen, Erfahrungen und vielleicht auch dadurch gewonnene eigene konkrete Vorstellungen im Bereich Wissenschaftskommunikation. Ich habe das in der letzten Folge schon einmal kurz angeteasert bzw. erklärt, aber für alle, die heute hier sozusagen auch das erste Mal einschalten oder an denen das vielleicht auch irgendwo vorbeigegangen ist, gibt es eben die Möglichkeit, über das Graduiertenzentrum ein Zertifikatsprogramm zu belegen im Bereich Wissenschaftskommunikation. Das Ganze läuft parallel zur Promotion. Man kann es auch noch nach Beendigung der Promotion selbst fertigstellen. Es gibt dann einen Zeitschlüssel. Alle Informationen genau dazu findet ihr in den Shownotes. Und dann kann man quasi aus einem Potpourri von Kursangeboten gucken, was passt gut zu mir. Bin ich vielleicht eine Person, die gerne im Rampenlicht steht und sozusagen gerne auf die Bühne möchte? Oder sage ich vielleicht auch für mich, das ist eigentlich gar nicht meins, aber ich würde das gerne mehr erproben und üben. Oder auch das hatten wir dieses Jahr bereits hier im Podcast, bin ich eigentlich eher eine Person, die auf gar keinen Fall auf die Bühne möchte, auf gar keinen Fall im Mittelpunkt irgendwo stehen möchte. Ich möchte lieber eher wissenschaftlich schreiben. Was kann ich denn da machen im Bereich externe Wissenschaftskommunikation? Vielleicht auch da kurz externe Wissenschaftskommunikation. Wir haben in der letzten Folge viel von interner gesprochen. Gefühlt, Anna, ich weiß nicht, wie es dir geht, du wirst es mir gleich sagen, gibt es 1 Million Definitionen zur Wissenschaftskommunikation und eigentlich keine. Also ich frage immer wieder, was ist für dich Wissenschaftskommunikation? Und natürlich bekomme ich mal Antworten, wo Überschneidungen da sind. Aber selbst wenn ich quasi die ExpertInnen im Bereich Wissenschaftskommunikation befrage, bekomme ich andere Antworten. Also die Grenzen, wo interne beginnt und aufhört und wo externe beginnt und aufhört, die sind einfach offensichtlich nicht genau greifbar. Aktuell sehe ich das als mögliche Stärke, weil es so offen gehalten sein kann. Aber grundsätzlich haben wir jetzt hier für uns letztes Mal definiert, interne Wissenschaftskommunikation findet eben im eigenen Fachbereich selbst statt. Wenn wir interdisziplinär forschen, dann sind wir zwar immer noch in einer Wissenschaftskommunikation im Hochschulkontext, aber es ist eigentlich so eine Zwischenform zwischen interner und externer, weil mein eigenes Fachvokabular funktioniert dann nicht mehr so unbedingt und ich muss da schon schauen, dass ich meine Kommunikation so breit aufstelle, dass eben auch Fachfremde verstehen, was ich da überhaupt mache. Und externe Wissenschaftskommunikation beschäftigt sich eben mit der Kommunikation, die sich an Menschen richtet, die nicht zwangsläufig in einem Hochschulkontext sind, Schrägstrich vielleicht auch gar nicht. Also wenn du mir jetzt erzählst, was du machst, dann würde ich auch sagen, das ist externe Wissenschaftskommunikation. Klar, ich kenne den Hochschulkontext, weil ich selber studiert habe. Aber nein, ich habe keine Berührungspunkte mit deiner Forschung oder bin jetzt in einem interdisziplinären Forschungsteam mit dir zusammen. Wir forschen an nichts gemeinschaftlich zusammen. Und genauso würde ich das auch zwischen anderen Bereichen sehen. Also es geht grundsätzlich darum, quasi an Personen zu kommunizieren, die nicht den Fachblick für die Forschung hat oder haben, die man selbst kommuniziert. Ich glaube, so kann man das ganz gut sagen. Und in dem Fall des Zertifikatsprogramms oder auch bei dir geht es ja primär eben darum zu sagen, man macht das auf eine möglichst barrierearme Art und Weise, um vielleicht auch Impulse zu setzen, Interesse für Forschung generell erstmal zu wecken. Und das kann ja schon vorwegnehmen, in deinem Fall auf eine sehr unterhaltsame Art und Weise. So, Anna, schön, dass du wieder da bist. Schön, dass wir heute nochmal zusammen sprechen. Hallo.
Ja, danke. Bin schon ganz gespannt.
Ich auch. Also ich finde es immer wieder beeindruckend, was wir hier im Podcast erfahren, wie viele Leute auch durch dieses Zertifikatsprogramm bereits beschlossen haben. Promotion, vielen Dank. Forschungskarriere, nein, danke. Wissenschaftskommunikation, großartig. Das wird mein beruflicher Weg werden. Wir haben natürlich alles hier in diesem Podcast schon gehabt, aber schön, dass sich dadurch auch andere berufliche Perspektiven durchaus eröffnen. Ich würde vorschlagen, da 14 Tage immer, 14 Tage sind 14 Tage, nicht? Ist eine Zeit. Hol uns doch noch mal kurz ab. Ich habe schon angeteasert, du bist Expertin im Bereich Archäologie. Wozu promovierst du gerade aktuell und wo stehst du gerade? Und dann starten wir mit der Wissenschaftskommunikation.
Ich promoviere sozusagen im Unterfach Konfliktarchäologie und beschäftige mich da eben mit Eskalations- und Deeskalationsprozessen anhand von Befestigungsanlagen, die sich so im ersten Jahrtausend vor Christus in heutigen Dänemark, Schleswig-Holstein und MacPom eben finden lassen. Im Moment physisch stehe ich sozusagen in Süddeutschland. Ich bin, nachdem die Finanzierung sozusagen aufgehört hat, wieder in die Heimat gezogen, weil das einfach auch günstiger ist, und bin aber auch immer noch im Schreibprozess und jetzt tatsächlich an dem Punkt, wo die nächste Finanzierung, also letztendlich ALG, aufhört, und habe jetzt gerade vorgestern einen Job unterschrieben, der mir dann einfach ermöglicht, doch noch zu schreiben und gleichzeitig aber genügend Geld zu verdienen, der tatsächlich auch mit Kommunikation zu tun hat, vielleicht nicht so viel Wissenschaft, aber mal schauen, wie viel wir da vielleicht reinkriegen.
Ja.
Ich denke eben auch zur Wissenschaftskommunikation. Ich glaube, was da so schwierig ist an dem Problem sozusagen intern, extern, ist ja, dass selbst fachintern es ja wieder Untergruppierungen gibt. Mhm. Also jetzt in meinem Fach kann ich natürlich sagen, Konfliktarchäologie ist nochmal was ganz anderes als allgemeine Archäologie oder jemand, der sich besonders mit Typologien auskennt oder besonders mit Chronologie oder der Gräberfelder als das Thema hat. Man hat andere Techniken, andere Methoden, andere Theorien. Also selbst innerhalb eines Faches muss man hier schon ein bisschen aufpassen, wie man einzelne Aspekte sozusagen übersetzt.
Ja.
Sodass man wirklich jeden mitnimmt. Und jetzt würde ich das zwar immer noch als intern bezeichnen, es ist Teil desselben Oberfaches, aber es ist eigentlich auch schon ein ganz, ganz kleines bisschen extern sozusagen. Und ich glaube, das macht das so schwierig mit der Definition. Dementsprechend denke ich, dass alles, was in irgendeiner Art und Weise kommuniziert, woran man forscht und wie man daran forscht und wie so ein Alltag im Forschen aussieht, ist Wissenschaftskommunikation. Und ich sehe primär gar keinen so großen Unterschied, an wen ich die richte.
Mhm.
Klar, man muss es ein bisschen anpassen. Natürlich spreche ich mit einem Kollegen anders, als wenn ich, weiß ich nicht, einem Kindergartenkind erzähle, was ich so mache. Aber an sich ist eben immer der Kern, ich muss mich darauf einstellen, für wen ich kommuniziere und wie ich es dieser Person oder dieser Gruppe einfach machen kann, mitzukommen. Und vielleicht aus diesem Gespräch rauszugehen und zu sagen, cool, ich habe was verstanden, ich habe was gelernt, das war total spannend. Und nicht mit dem Gefühl rauszugehen, ich weiß gar nicht, was das ist, vielleicht bin ich zu dumm dafür, ich weiß es nicht, weil das ist man ja nicht.
Ja.
Wenn man was nicht versteht, dann ist es normalerweise nicht, weil man es nicht verstehen kann, sondern weil es kommuniziert wurde auf eine Art und Weise, wo einem einfach Vorwissen fehlt oder die ganz konfus irgendwie in der Gegend gewabert ist und wo auch Fachkollegen vielleicht erstmal sehr gut hinhören müssten,
ja,
um überhaupt zu verstehen, worum es gehen soll.
Das ist ja generell, finde ich, so faszinierend, dass viele, also auch da, es gibt natürlich Unterschiede. Die eine Person, der fällt das unfassbar leicht, wie du schon sagst, zielgruppenspezifisch zu kommunizieren, und andere Personen, die stellen erst bei externer Wissenschaftskommunikation fest, wie herausfordernd es ist, ihre eigene Forschung runterzubrechen, zu vereinfachen. Und teilweise haben sie dann sogar wiederum Erkenntnisse über ihre eigene Forschung, weil sie es einmal so runtergebrochen haben, so entzerrt haben, dass das eben auch, wie du schon sagst, das Kindergartenkind verstehen könnte. Und ich kenne das ganz oft auch aus, das ist so das Beispiel überhaupt von Wissenschaftskommunikation. Habt ihr schon mal euren Freunden, eurer Familie erzählt, was ihr überhaupt macht? Verstehen die das? So nach dem Motto, nee, also irgendwie nicht, ich lasse es inzwischen. Die denken irgendwie das und das, ist schon in Ordnung. So, und dann kommt aber der Ansatz zu sagen, ja gut, vielleicht einfach zu komplex erklärt. Zu viele Details schon mit eingebaut an einer Stelle, wo die Leute noch gar nicht greifen konnten, was überhaupt sozusagen der Kern ist. Und dann ist es einfach eine zu geballte Informationsdichte, die nicht verarbeitet werden kann. So. Aber vielleicht ja in Zukunft, sodass nach dem ersten Schritt des Runterbrechens kann man dann immer mehr Informationen wahrscheinlich auch einfach adden, weil dann erstmal so eine Grundbasis da ist. Aber ich finde es immer sehr faszinierend, wenn ich quasi Leute treffe, die sagen, das war für mich so, so mindblowing. Ich habe nochmal ganz anders über meine eigene Forschung gedacht. Total faszinierend. Aber an der Stelle nochmal ganz kurz abhaken zu dem, was du erzählt hast. Wir hatten nämlich bis jetzt erst eine einzige andere Doktorandin hier zu Gast, die von vornherein selbstfinanziert promoviert, was ein gigantischer Aufwand ist und eine gigantische Entscheidung fürs Leben. Die arbeitet nämlich auch Vollzeit, um irgendwie gewährleisten zu können, das, was sie sozusagen interessiert und wofür sie brennt, dass sie da promovieren kann. Und von daher höchsten Respekt da auch an dich, zu sagen, okay, meine Finanzierung ist ausgelaufen, Corona kam da auch irgendwie dazwischen und hat mir wertvolle Jahre meiner Promotionsarbeit einfach geraubt. Ich lasse das aber hier jetzt nicht hier auf der Strecke, sondern ich ermögliche aus meiner eigenen Energie heraus, indem ich jetzt in ein Anstellungsverhältnis gehe, Geld verdiene, trotzdem, dass ich eigenverantwortlich meine Promotion zu Ende bringe. Ich finde, das ist was, was da nochmal ein großes Kompliment an dich sozusagen gehen muss, weil das einfach unfassbar viel Selbstdisziplin auch erfordert, dass man das dann überhaupt so weitermacht.
Wobei ich auch sagen muss, in meinem Fall erfordert es einfach auch, dass ich Hilfe habe.
Ja.
Also ich bin einfach doch unterstützt durch Familie, das ist vielleicht so die finanzielle Absicherung im Hintergrund, dass man einfach weiß, man hat schon vorher sparen können und wenn jetzt was wäre, dann würde man Hilfe bekommen. Also
ja.
Das nimmt natürlich auch ganz viel Angst und Unsicherheit. Und das andere ist, dass ich mir natürlich schon auch so im engeren fachlichen Kreis ja Menschen herangezogen haben, die mich dann auch erinnern. Ne? Wenn man irgendwie mal so eine Phase hat, wo man sagt, oh, es geht irgendwie gar nichts voran und es ist mega ätzend. Oder life happens und natürlich jetzt in der aktiven Bewerbungsphase, wo irgendwie ganz viele unterschiedliche Sachen passiert sind, da ist das wieder so ein bisschen, ja, da musst du es ein bisschen hinten anstellen und dann muss man wieder reinkommen. Und es ist so hilfreich, wenn man da eine Gruppe Menschen hat, die ab und zu mal nachfragen, und wie läuft's? Und man dann ja nicht immer sagen möchte, so, ah ja, nee, ne? Sondern man einfach die Erinnerung hat, okay, selbst wenn ich irgendwie heute jetzt nicht die krassen Ergebnisse erziele oder von morgens bis abends da dran sitze, wenn ich eine Stunde dran gesessen habe, dann ist auch was passiert.
Ja. Ja, ich finde, also wir haben das jetzt in der ersten gemeinsamen Folge gar nicht so besprochen, aber natürlich hat man in einer wissenschaftlichen Karriere einen gewissen Performance-Druck, Ergebnisse auf eine gewisse Art und Weise zu erzielen. Und du hast es schon angesprochen, klar, auch ein in Anführungsstrichen Nicht-Erfolg für seine eigene Forschung ist ein Ergebnis, aber es ist auf der Karriereleiter eben nicht hilfreich. Du kannst natürlich ein Paper schreiben zu dem, was du dann dort gefunden hast, in deinem Fall jetzt beispielsweise. Und natürlich können auch Leute Paper darüber schreiben, wenn Ergebnisse im Labor nicht so funktioniert haben, wie sie sich das vorgestellt haben, weil das eben auch eine Erkenntnis ist. Aber ich nenne es mal in Anführungsstrichen, das Scheitern ist einfach nicht etabliert. Also man publiziert den Erfolg, man publiziert nicht den Misserfolg, obwohl, wie gesagt, in beiden Fällen ein Ergebnis generiert wird. Und ich glaube, dass das ebenfalls ein extrem großes Tool dann ist, was man zwangsweise erlernen muss in solchen Promotionsphasen, damit umzugehen. Und du wirkst unheimlich reif in deinem Umgang damit zu sagen, gut, dann war das halt so. Aber auf der anderen Seite habe ich halt dann eben diesen und diesen Erkenntnis generieren können, diese Erkenntnis so. Und ja, ich habe damit zu knabbern gehabt, dass ich, keine Ahnung, wie du schon gesagt hast in der letzten Folge, ich bin keine Informatikerin, aber ich tüftel mich da irgendwie rein. Also du verlierst deine Energie nicht, weil deine Leidenschaft für die Forschungsarbeit, so scheint es, so groß ist. Du möchtest am Ende dein Ergebnis sozusagen haben. Du möchtest die Lösung haben, weil das Thema an sich dich einfach so interessiert. Das finde ich ist super beeindruckend. Wie viele sagen, nee, sorry, Leute, aber hier ist jetzt Schluss für mich. Gar keinen Bock mehr.
Ja, Wobei das eben auch, man geht ja in das Großprojekt Dissertation rein und weiß noch gar nicht, wie es wird. Also ich habe auch ganz großen Respekt vor Leuten, die nach 1, 2 Jahren sagen, es passt einfach nicht mehr für mich. Ich muss was anderes machen. Ich habe mir das so anders vorgestellt und es zehrt zu sehr.
Ja.
Ich habe super großen Respekt vor Leuten, die dann sagen, okay, ich muss die Reißleine ziehen und ich mache jetzt was anderes. Aber ich denke, was eben wahnsinnig wichtig ist, wenn man darüber nachdenkt, eine Dissertation zu machen, man muss sich dessen bewusst sein, es wird frustrierende Phasen geben. Und zwar ganz viele.
Ja.
Und jedes Mal denkt man sich, oh, hoffentlich war das jetzt die letzte und dann kommt die nächste.
Oh.
Man sollte das nicht machen, weil man sagt, ich hätte gerne einen Doktor. Man sollte es nicht machen, weil man irgendwie sagt, ja, ich weiß überhaupt nicht, was ich machen soll, dann mache ich mal das.
Mhm.
Man sollte es machen, weil man vielleicht über sich selber was lernen will, weil man wissen will, wie Wissenschaft eben weiter funktioniert, wenn man nicht mehr direkt Studi ist.
Ja.
Weil man vielleicht die Art und Weise zu arbeiten total gerne mag. Also es gibt viele gute Gründe dafür, eine Dissertation anzufangen und auch zu einem Ende zu bringen. Aber es gibt auch ganz viele gute Gründe, um zu sagen, es ist vielleicht einfach nicht das Richtige für mich.
Total. Also es ist, glaube ich, jetzt nicht das Geheimnis, dass strukturell eine Forschungskarriere definitiv Herausforderungen mit sich bringen, ob das jetzt Anstellungsverhältnisse sind oder auch irgendwo der Druck, Standorte zu wechseln, um die Forschungskarriere aufzuwerten und so weiter und so fort. Da gibt es, glaube ich, auch kein Geheimnis, dass es ein Geschlechterdefizit nach wie vor gibt. Frauen bekommen nun mal biologisch die Kinder, sind damit durchaus eingeschränkter in ihrer Forschungskarriere. Ich finde auch, es gibt Pros und Cons und man muss halt für sich entscheiden, ist es das oder ist es das nicht, wie auch in anderen Berufen eben. Und wie du schon gesagt hast, das gilt auch für andere Berufe, für sich den Schritt zu machen und zu sagen, das ist es nicht, das tut mir nicht gut, zeigt ein hohes Maß an Reflexion und auch an Bewusstsein für eigene Gesundheit. An der Stelle, wo es nicht weitergeht, dann auch zu sagen, nee, funktioniert nicht, ich achte auf mich, so. Also das kann ich natürlich, die These kann ich nicht aufstellen, aber in vielen anderen Bereichen ist es ja genauso. Wenn ich nicht glücklich bin, ich habe einfach keinen Spaß mehr, weil es mich tierisch frustriert, weiß ich nicht, wie erfolgreich ich dann wissenschaftliche Erkenntnisse überhaupt generieren kann, da mir ja eine gewisse Lebensfreude, Lebensleidenschaft irgendwann auf Dauer ja auch abhanden kommt. So, das ist zumindest meine Einstellung zu generell einen Beruf ausüben, dass das Hand in Hand geht. So.
Ja. Man verbringt letztendlich so viel Zeit damit, dass es ja echt fatal wäre, wenn man x Stunden am Tag unglücklich ist.
Ja.
Und das über längere Zeit. Nicht, weil man mal sagt, jetzt funktioniert das schon wieder nicht und irgendwie ist jetzt ein paar frustrierende Tage und man kann das wegstecken, sondern eben über Wochen und Monate hinweg. Dann muss man sich schon überlegen, was sollte ich verändern?
Ja.
Und das kann sein, dass man sagt, okay, ich mache was ganz anderes. Und das kann auch sein, dass man sagt, ich muss vielleicht in meiner Freizeit irgendwie was verändern. Ich muss mal mit jemandem drüber reden, wie ich meine Arbeit anders strukturieren kann. Vielleicht muss man auch was zusätzlich dazu machen. Und da sind wir tatsächlich wieder beim Zertifikatsprogramm. Ich war nämlich tatsächlich auch zwischenzeitlich immer mal wieder in Phasen, in denen ich gedacht habe, oh, es zieht sich also wirklich wie Kaugummi. Warum mache ich das jetzt eigentlich nochmal? Und da war es mega hilfreich, zu Kursen zu gehen und daran erinnert zu werden, was ist denn eigentlich nochmal der Kern von dem, was ich mache? Warum ist das wichtig? Von dem her denke ich, dass sich damit zu beschäftigen, wie kann ich mein Thema so runterbrechen, dass ich es unterschiedlichen Leuten erzählen kann, dass es einen nicht nur fachlich weiterbringt, weil man sein Thema ganz anders verstehen muss.
Ja.
Also es ist ja eigentlich total spannend, wenn ich jemanden, der noch keine Ahnung hat, aber interessiert ist, erzählen will, was ich mache, dann muss ich im Prinzip einfach anfangen und immer komplizierter werden. Und den Prozess, den ich aber durchlaufen muss, um das zu können, ist ja letztendlich, dass ich bei dem ganz Komplizierten anfange und es immer einfacher mache.
Mhm.
Das bedeutet, ich muss mich in jedem einzelnen Schritt eben überlegen, okay, und was ist jetzt die Kernaussage davon? Und was ist die Kernaussage von der Kernaussage? Und was sind die ganz grundlegenden Dinge, die ich erklären muss, damit man überhaupt verstehen kann, was ich mache und warum ich das mache. Das hilft einem persönlich total, um nochmal so zu strukturieren, was mache ich, wie mache ich das, warum mache ich das?
Ja.
Wenn man dann eben zurückgespiegelt bekommt, oh, das ist ja spannend, ach, das kann man machen, das ist ja cool, dann entdeckt man auch manchmal wieder so, ah, stimmt, das ist ja tatsächlich spannend. Das ist mega hilfreich. Also schon allein deswegen würde ich es total empfehlen, weil es glaube ich, einen fachlich weiterbringt, aber auch menschlich. Und weil es einen über Phasen hinweg helfen kann, wo man irgendwie sagt, ich habe jetzt das 5. Paper gelesen, ich verstehe immer noch nicht, warum die sich die alle zoffen und was da irgendwie los ist. Und es ist frustrierend. Es ist so schön, mit anderen DoktorandInnen oder eben auch MasterrandInnen zu sprechen und da manchmal auch die entscheidende Frage gestellt zu kriegen.
Ja, also ich fand das total faszinierend, weil ich glaube, ich habe wirklich bis Anfang des Jahres für mich Viscom in eine Richtung primär geblickt. Ich habe mir immer vorgestellt, weil ich halt eine Person bin, die ja selber auf eine gewisse Art und Weise Viscom, also Wissenschaftskommunikation, ja selber irgendwo macht. Auch wenn ich nicht diejenige bin, die meine Wissenschaftskommunikation teilt, bin ich ja Teil eines Projekts. Das heißt, ich habe primär die RezipientInnen im Blick. Quasi, wie kann ich sie erreichen? Wie können wir sie ansprechen? Welche Formate könnten interessant sein? Worauf muss man irgendwie achten? Und so weiter und so fort. Das heißt, ich beschäftige mich primär mit der Zielgruppe. Und dann, Anfang des Jahres, hat Peter im Podcast gesagt, für ihn ist das eine gigantische, wie so eine Rückversicherung. Also wenn er es schafft, seine Forschung runtergebrochen zu kommunizieren und dann auch Fragen dazu, also Interaktionen im Bestfall entstehen mit Leuten, die durch ihn sozusagen das erstmal verstanden haben, dann ist das für ihn wie so ein, ja, keine Ahnung, also das hat er nicht gesagt, jetzt kein Zitat, hört gerne die Folge nochmal an, aber so sinngemäß, wie so ein Gütesiegel nach dem Motto, dass das, was er macht, quasi Erkenntnisse bringt, dass er Menschen mitnehmen kann und teilweise auch neuen Input bekommt, also von externen Leuten, die überhaupt nicht im Fach stecken, sozusagen Input, wo man vielleicht gar nicht unbedingt aus seiner eigenen wissenschaftlichen Bubble drauf kommen könnte, weil es ultra unkonventionell ist, aber eben Mini-Aspekte, Mini-Teile davon durchaus nochmal relevant für die eigene Forschung sind. Und das fand ich so schön, weil in dem Moment die Wechselwirkung so klar wird. Ich habe wirklich viele DoktorandInnen, die auch sagen, naja, klar müssen wir Viscom machen, es steht im Outreach-Paket, es ist einfach, da gibt es Fördersummen, ja, das wird jetzt relevanter, ja, es ist relevanter, weil es sind ja auch Steuergelder, natürlich müssen wir der Gesellschaft was zurückgeben. Ich finde, es sind alles relevante Aspekte, ich will die auf gar keinen Fall entkräftigen, aber dass Wissenschaftskommunikation nicht eindimensional ist, sondern dass es ein Hin und auch Zurück sein kann, das fand ich wirklich unfassbar schön.
Ja.
Diesen Ansatz.
Und das ist es eben. Es gibt einem total viel zurück. Man kann wirklich eine Menge davon lernen. Für sich selber, für andere Dinge, die man vielleicht in seinem privaten Leben kommunizieren möchte. Also für alle, die irgendwie Interesse daran haben, dass ihre Forschung vielleicht auch ein bisschen größere Wellen schlägt und irgendwie vielleicht auch eine andere Sinnebene bekommt, ist es einfach essentiell.
Ja. Du hast ja vorhin gesagt, man kommt quasi aus der Komplexität und versucht es nach und nach so runterzubrechen, dass am Ende eine Kerninformation stehen bleibt. Und das ist was, das habe ich immer wieder gehört, das macht auch ganz, ganz vielen WissenschaftlerInnen Angst. Weil sie dann sagen, okay, da steht eine Kernthese, sehr, sehr viele Details sind nicht mehr dabei, die kann ich nicht kommunizieren. Das kann auch verfälscht werden, entfremdet werden, das kann aufgeschnappt werden und vielleicht völlig falsch irgendwo an einer anderen Stelle wiedergegeben werden. Und gerade in einer Welt, wo so viele falsche Informationen rausgehen, habe ich Sorge, sozusagen da auch dieses System sozusagen mit zu füttern. Und deshalb bin ich scheu, deshalb möchte ich mich dem nicht öffnen. Wie siehst du das?
Ich sehe es ein bisschen so, dass diese Verfremdung und in manchen Fällen in der Archäologie tatsächlich auch gerne bewusste Fehlnutzung, die passiert so oder so.
Mhm.
Und ich glaube, wenn man sich dann versteckt oder wenn man mal nach außen kommuniziert, so kommuniziert, dass das eigentlich keiner verstehen kann, dann hat man auch keine Möglichkeit, da irgendwie korrektiv einzugreifen.
Ja.
Mein Ziel in einer Wissenschaftskommunikation wäre im Prinzip, dass eine möglichst breite Masse so ein ganz basales, grundsätzliches Verständnis von dem hat, was Archäologie ist, was Wissenschaft ist, was vielleicht auch mein Thema ist, wenn man es jetzt so spezifisch sieht, dass sie in der Lage ist, wenn irgendwie so eine Schlagzeile, eine komische um die Ecke kommt oder irgendjemand so eine sehr eindimensionale Aussage in den Raum wirft, überhaupt Kritik äußern zu können. und zu merken, so, ah, Moment mal, vielleicht ist es nicht ganz so einfach. Oh, vielleicht funktioniert das so nicht. Das geht ja nur, wenn ich einfach mal mich so ganz basal damit auseinandergesetzt habe, wie funktioniert sowas? Was können da wichtige Aspekte sein? Sonst muss ich ja quasi nicken, weil es im Prinzip mein Horizont ist. Und von dem her denke ich, es ist einfach wichtig, das, was man macht, auch wenn man es stark vereinfacht und nicht vollständig wiedergeben kann, zu kommunizieren, weil man da eben wenigstens noch selber entscheiden kann, was man weglässt. Und gerade wenn es Formate sind, wo Rückfragen kommen können, wo vielleicht auch wirklich direkte Reaktionen kommen können, hat man ja auch noch so ein bisschen den Einfluss drauf zu sehen, oh, der Punkt landet noch nicht so, vielleicht kann ich da noch nachschärfen. Oder es kommt jemand auf mich zu und sagt, ich habe das jetzt nicht ganz verstanden, ist das wirklich so und so? Und man hat einfach nochmal die Chance zu sagen, ah, okay, ich steige hier nochmal ein, komme in ein Gespräch und jemand versteht dann nachher einfach mehrere Ebenen dieses Problems und hat eben die Chance, wenn er oder sie konfrontiert ist mit so ganz vereinfachten Aussagen, hinter denen vielleicht eine unschöne, ja, Strategie steckt, das mitzubekommen.
Ja, total. Zumal, und ich glaube, das kann man an der Stelle sagen, ich finde, Wissenschaft und wissenschaftliche Erkenntnisse haben eine unheimliche Macht. Und der Machtmissbrauch, der damit einhergeht, den haben wir, glaube ich, in den letzten Jahren politisch sehr gut mitverfolgen können. Heißt, es machen sich auch einfach unfassbar viele Leute wissenschaftliche Themen zu eigen und manipulieren ganz bewusst, entfremden ganz bewusst Kernaussagen und eben auch wissenschaftliche Erkenntnisse, um aus unterschiedlichen Gründen, die müssen wir jetzt an der Stelle ja nicht erörtern, eben Leute zu beeinflussen. Und ich glaube, also ich kann sehr gut verstehen, aus einer wissenschaftlich reflektierten Position heraus zu sagen, ich möchte eben nicht Teil eines solchen Prozesses sein. Und wenn ich hier etwas rausgebe in die Kommunikation, habe ich das vielleicht nicht mehr bis zu einem gewissen Grad in der Kontrolle. Und dann ist diese Info so raus und ich muss eventuell mit einer Konsequenz leben. Auf der anderen Seite, irgendwer muss sich dem ja auch entgegenstellen. Irgendwer muss sich ja da dem annehmen und sagen, da gibt es Leute, die machen das definitiv, betreiben sozusagen Wisscom, vielleicht mit fragwürdigen Hintergedanken. Wir müssen einen Gegenpol dazu erstellen und wir müssen vor allen Dingen eine Gesellschaft dahingehend auch an die Hand nehmen, um ihnen überhaupt die Tools zu geben, wie man denn nun erkennt, was ist vielleicht eher eine Fehlinformation, was nicht. Das finde ich immer so verrückt, sich vorzustellen, dass die Gesellschaft von sich aus das kann. Also, dass sie von sich aus wissen, nee, das kann jetzt nicht sein. Also, woher soll man das wissen, wenn man überhaupt gar keinen Bezug zu gewissen Fachbereichen und dann Informationen hat, aber auch zur Methodik. Also, mein Lieblingsthema bei mir einfach Quellenkritik, das habe ich im Studium gelernt. Also, in der Schule hätte ich auch wahrscheinlich alles geglaubt, was gewisse Autoritätspersonen mir erzählt hätten, so nach dem Motto, weil ich so sozialisiert worden bin. Das ist halt wirklich ein schmaler Grat, aber ich finde auch, man muss eher sagen, genau das zeigt uns, dass es ein größeres Sprachrohr geben muss aus der Wissenschaftskommunikation heraus.
Ich denke eben auch, man kann so oder so missverstanden werden. Also nur weil ich nicht in die externe Wissenschaftskommunikation gehe, publiziere ich ja trotzdem Dinge, die dann irgendjemand anderes lesen kann und irgendwie interpretieren kann.
Mhm.
Nur dass ich da halt gar keinen Einfluss drauf habe oder nur den Einfluss, wenn ich gut geschrieben habe, ist vielleicht die Chance größer, dass jemand, der mich nicht missverstehen will, das dann auch nicht tut.
Ja.
Aber die Chance besteht ja so oder so. Ich denke einfach, es ist wichtig, die Chance dann zu nutzen. Das wird nicht immer funktionieren. Also ich habe auch auf einer Tagung ein Wissenschaftsteam mitgekriegt, bei denen ist die Kommunikation von einem Fund ist wirklich schief gegangen. Die haben sich teilweise wirklich 10 Jahre mit diesem Thema nicht mehr auseinandersetzen können, weil es einfach so stressig war.
Mhm.
Weil es so doof durch die Medien gegangen ist. Und da ist jetzt so die Phase, wo sie wieder anfangen, sich damit auseinanderzusetzen und so zu gucken, wo ist es denn aus dem Ruder gelaufen? Wo war der Punkt, wo es irgendwie aus ihrer Hand raus und in die Medien und in, ja, die Sensation gegangen ist?
Ja.
Das ist ein Lernprozess. Also es wird nicht immer klappen. Es wird manchmal schief gehen und dann ist das überhaupt nicht schön, vor allem wenn es vielleicht noch ein Thema ist, was einem am Herzen liegt, was dann für was genutzt wird, was man ganz furchtbar findet.
Ja.
Aber es passiert halt. Und sich jetzt nicht aktiv damit auseinanderzusetzen, ist halt auch keine Lösung. Man muss natürlich auch sagen, von der Archäologie her ist das ein schwieriges Thema. Einfach deswegen, weil Archäologie, ich meine, in der deutschen Geschichte sehr offensichtlich genutzt wurde politisch. Und das heißt nicht, dass es heutzutage nicht immer noch irgendwo genutzt wird und in manchen Ländern auch wirklich sehr aktiv genutzt wird, um im Prinzip Identitätsbildung zu betreiben und eben auch unterschiedliche Praktiken letztendlich ja zu rechtfertigen.
Mhm.
Also es geht da ganz oft um Territorialansprüche und diese gesamten Bereiche. Und dafür wird Archäologie genutzt, aktiv. Und man ist als Archäologe automatisch irgendwo Teil des Ganzen.
Ja.
Und wenn man sich da nicht klar positioniert, dann wird man eben positioniert.
Ja, okay. Zurück zum Zertifikatsprogramm. Wie war dein Weg? Wir haben jetzt hier im Podcast natürlich auch viele Sachen schon gehört, aber was war es sozusagen bei dir, was dich gecatcht hat? Was waren so Schlüsselmomente, wo du sagst, das hat nochmal bei mir was gemacht?
Also angefangen hat es bei mir mit der Wissenschaftskommunikation tatsächlich schon davor.
Mhm.
Ich war in Berlin in einem wirklich ganz wunderbaren Kurs, den hat Frau Gutsmittel-Schümann gegeben. Sie ist Archäologin, hat aber auch ganz viele Zusatzqualifikationen tatsächlich im Bereich Lehre und ist da wahnsinnig hinterher, Lehre auch wirklich gut zu gestalten. Und die hat eben einen semesterlangen Kurs zur Wissenschaftskommunikation gegeben. Ich weiß gar nicht, wo sie überall die Experten und Expertinnen ausgegraben hat, aber wir hatten, ich weiß nicht, eine Radiosprecherin, wir hatten jemand, der sich mit Archeogaming auseinandersetzt. Wir hatten die unterschiedlichsten Leute, die eben Wissenschaft kommunizieren, die da eben aus den, ja, Nähkästchen geplaudert haben.
Ja.
Und wir haben eben dann auch gemeinsam Tag der Wissenschaften so eine Vortragsreihe gemacht und da eben spezifisch Wissenschaftskommunikation betrieben. Ich habe mich damals mit Tuberkulose und Archäologie auseinandergesetzt. Das ist immer noch ein schöner Vortrag. Und von dem her war einfach das Interesse sowieso schon da und mir war es einfach auch schon immer irgendwo wichtig. Ich kommuniziere auch gerne und dann habe ich eben in Kiel angefangen, war da auch ganz neu und habe von einem Kollegen erfahren, dass es dieses Programm gibt. Habe mich dann tatsächlich relativ kurz online informiert, was das ist und habe mich dann eben gefreut, dass es nicht wie sonst auf so ein Zertifikat ist, wo man so, ja, man hat halt drei Vorträge gehört und war physisch anwesend und dann kriegt man so ein Zertifikat, was halt ehrlich gesagt nicht so sinnvoll ist.
Ja.
Sondern es ist ja hier ein Zertifikat, wo man natürlich viel Zeit reinstecken muss, auch um das zu bekommen und sich involvieren muss, wo es Hausaufgaben gibt und andere Aufgaben. Aber das bedeutet halt auch, man setzt sich wirklich damit auseinander, man lernt was und man hat eben auch gerade in diesem Programm die Möglichkeit, sich so ein bisschen Profil anzulegen, unterschiedliche Sachen auszuprobieren und dann festzustellen, was ist es jetzt am Ende, was macht mir wirklich am meisten Spaß. Dementsprechend habe ich dann beschlossen, naja, ich probiere es einfach mal. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass ich es nicht schaffe oder dass ich halt nach 3, 4 Kursen sage, okay, es reicht mir dann auch.
Ja.
Hatte dann auch relativ bald das erste Gespräch. Damals dachte ich noch als Endprojekt, ich möchte eher so in Richtung Schreiben gehen und richtig cool wäre ja irgendwie einen Artikel zu schreiben, der bei sowas wie Geo oder so angenommen werden könnte, was natürlich ein hehres Ziel ist, aber da muss die ja irgendwie auch hochstecken, ne?
Mhm.
Und habe dementsprechend am Anfang auch eher so in Richtung schriftliche Wissenschaftskommunikation Kurse gemacht und da auch wahnsinnig viel lernen können und bin dann eigentlich eher so auf Umwegen irgendwie eben auch in die, ja, direkte Wissenschaftskommunikation, also die verbale sozusagen gekommen über Show Your Science und bin da mehr so holterdiepolter irgendwie reingerutscht, habe halt gedacht, naja gut, ich mache den Kurs mal, der war richtig toll. Ich habe eine Menge gelernt und dann hieß es, ah ja, willst du bei dieser Roots Science Show? Und außerdem, wir drehen ja auch gerade diesen Film und so. Ne? Und dann habe ich beschlossen, ich sag einfach mal ja.
Ja.
Und dann hat es mega Spaß gemacht. Also es war so eine tolle Erfahrung, das alles einfach mal machen zu dürfen und ausprobieren zu dürfen. Und ja auch zu wissen, man ist in einem Rahmen, wo man Feedback bekommt, wo einem geholfen wird, wenn man sagt, ich bin mir noch nicht so ganz sicher, ob ich das jetzt so oder so machen möchte, wo man nicht so ganz ins kalte Wasser direkt reinspringen muss, sondern zumindest noch jemanden an der Hand hat.
Ja.
Aber eben trotzdem die Möglichkeit, das eigene eben zu machen. Also es ist ein Kurs, es gibt Struktur, es gibt die Möglichkeit nachzufragen und eben auch mit anderen Leuten zu diskutieren. Aber es gibt nicht so viel Struktur, dass man sich da drin nicht wiederfinden würde, sondern eigentlich ist die nur Unterstützung.
Ja, also ich glaube, ich schwärme ja immer so davon, deshalb versuche ich das jetzt einfach mal neutraler auszudrücken, weil ich dann immer denke, es ist ja auch unangenehm, wenn ich hier als Moderatorin die rosarote Brille aufhabe und hier absolut die Werbekeule schwinge. Aber ich finde, dass dieses Konzept, zumindest in den Kursen, die ich selber auch kennenlernen durfte, einmal eben durch die Begleitung im Rahmen dieses Films zur Science Show selbst, wo ja eben gewisse Vorkurse dran gekoppelt sind, aber auch durch meine eigenen Erfahrungen im Studium. Manchmal mache ich hier so einen kleinen Aufruf, also auch alle StudentInnen haben die Möglichkeit, dann aber über das Zentrum für Schlüsselqualifikationen auch da in den Bereich Wissenschaftskommunikation tatsächlich schon reinzuschnuppern. Und die Kurse sind natürlich nicht eins zu eins die gleichen, aber es gibt durchaus Überschneidungen thematisch oder auch vom Ansatz her. Und es gibt auch teilweise eben die gleichen Coaches, Dozenten, Dozentinnen, die man dann wieder trifft. Und ich finde, A ist eine gigantische Vertrautheit für mich der Schlüssel zum Erfolg. Also es kommen in diesen Kursen ja DoktorandInnen der verschiedensten Fachrichtungen, die aufeinandertreffen. Und ich glaube, wie ja schon vorhin gesagt, es ist halt auch ultra individuell. Die einen stehen da drauf schon von sich aus, dass sie sagen, ich bin so eine extrovertierte Person, ich habe gar kein Problem damit, ich teile hier gleich alles und auf der Bühne stehen mega. Und andere aber auch eher vielleicht nicht, sind da vielleicht verhaltener. Und der Kurs schafft eine Atmosphäre, einmal durch gewisse Bestandteile des Kurses selbst, dass Leute sich auf einer Ebene kennenlernen, die sofort eine Intimität erschaffen und dadurch die Hemmschwelle eine ganz andere ist. Es ist auch sofort ein Miteinander und Füreinander statt ein Ich alleine für mich muss eben eine Hausaufgabe erledigen. Und es ist eine gigantische Wertschätzung. Also ich finde, auch da habe ich immer wieder Momente entdeckt, wo Personen selbst vielleicht in einem Struggle waren, auch in ihrer Promotion. Und das klingt jetzt wie so ein Mental Coach. Vielleicht ist das sozusagen, kann das ein kleiner Mitbestandteil sein, weil man sich eben mit seiner Rolle als Wissenschaftlerin auch auseinandersetzt, wenn man für sich sein Kommunikationssprachrohr findet. So, also man verortet sich nochmal, glaube ich, als auch Privatperson in dieser Rolle. Und ich habe das Gefühl, dass das vielen Leuten einfach sehr viel gegeben hat, diesen Schlüssel an die Hand zu bekommen, sozusagen. Eine Möglichkeit zu haben, sich A mit anderen DoktorandInnen auszutauschen, gleiche Erfahrungen zu sammeln, sozusagen wie so einen gemeinsamen Lebensabschnitt, den man nur zusammen teilt, den man nur zusammen erlebt hat und der einen irgendwo verbindet und dann eben auch diesen Schlüssel als Person mit den Wissenschaftskommunikationstools dort vor Ort. Also es hebt es für mich nochmal weiter raus, dass man sagt, okay, ich habe ein Zertifikat am Ende, aber ich habe auch als Mensch hier durchaus eine gewisse Erfahrung durchlebt, die weitere Facetten an mir eröffnet hat. Das klingt jetzt gigantisch groß und ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht alle sagen würden, ja, lief, oh, auf jeden Fall war das bei mir so. Es ist natürlich wirklich sehr individuell, aber ich habe das durchaus miterleben dürfen, dass das passieren kann. Und das fand ich immer sehr beeindruckend.
Ja, also ich meine, ich habe ja auch den ein oder anderen Kurs gemacht. Ich kann sagen, dass es für mich wahnsinnig hilfreich war, weil man im Prinzip Sachen ausprobieren kann und dann merkt, das funktioniert tatsächlich ganz gut. Ich hätte nicht gedacht, dass das so gut funktioniert und vielleicht an Einzelstellen merkt so, okay, da kann ich nochmal ein bisschen dran feilen. Mhm. Aber eigentlich, normalerweise ist ja alles schon da. Man traut sich nur noch nicht so ganz.
Ja.
Das ist eine schöne Erfahrung zu merken, ich bin hier schon richtig. Und es ist eben auch sehr, sehr schön in den Kursen, Menschen vielleicht auch zum ersten Mal und vielleicht auch nach dem Kurs gar nicht mehr zu sehen und zu sehen, was in diesen 3 Tagen passiert. Die kommen rein, sind mega schüchtern, wissen nicht so genau, ja, kann man das so machen, ich weiß nicht. Und finden dann den Mut, einfach was auszuprobieren. Und es ist mega cool, weil es einfach zu ihnen passt.
Ja.
Weil es nicht, ich habe gelernt, einen Vortrag muss man so und so halten und deswegen halte ich den jetzt genau so und so. Und er ist dann halt genau gleich wie alle anderen und irgendwie trüge und passt auch nicht so richtig zu mir, aber ich traue mich nicht. Sondern das ist dann irgendeine verrückte Idee, die aber dann einfach genau der Punkt ist, weswegen es funktioniert. Ich habe auch gemerkt, dass es mir auch in der, sagen wir mal, internen Wissenschaftskommunikation total hilft, weil ich auch da mich mehr traue. Also natürlich ist es, ich kann mich da nicht hinstellen und kann sagen, ich mache jetzt eine Zaubershow auf irgendeiner Tagung, wobei das unter Umständen genial ankäme. Weil ich meine, Wissenschaftler sind auch nur Menschen. Und wenn man den 15. Vortrag an einem Tag gehört hat und es ist irgendwie warm und man hat Hunger und außerdem sitzt man die ganze Zeit rum und man kann sich nicht bewegen und oh, man ist so froh, wenn dann nicht der 16. Vortrag nach genau demselben Schema mit trüger Stimme vorgetragen, bloß keine Individualität,
ja,
sondern wenn dann jemand kommt und macht mal ein Gedankenexperiment oder hat einen Prop mit dabei oder macht irgendwas anderes, das nimmt einen dermaßen viel mehr mit. Und bis jetzt habe ich da auch immer die Rückmeldung bekommen, dass die Leute vielleicht davor einen nicht so einschätzen konnten und nicht so mit einem geredet haben. Und danach kommen die auf einmal alle und sind, ja, voll cool, was du machst. Und es ist schön, da einfach den Mut zu finden, Sachen auszuprobieren.
Das stimmt. Also ich glaube, dadurch, dass Kommunikation an sich halt so individuell ist, gibt es halt auch nicht sozusagen das Lehrbuch, was den Kommunikationsschlüssel für alle explizit schon vorgeben kann. Und das kann nicht der Ansatz im Erlernen von Wissenschaftskommunikationstools sein, sondern es geht da eben ganz genau darum, Individualität zu unterstützen, weil, und das geht für mich auch einher damit, wenn ich es schaffe, für mich authentisch zu kommunizieren, ob jetzt wissenschaftlich oder nicht, dann schaffe ich es auch eher, Leute zu begeistern, Leute zu interessieren für etwas. Und dementsprechend funktioniert das, also weniger, ich will es nicht pauschal sagen, aber weniger, wenn nicht Individualität gefördert wird und unterstützt wird. Also das muss einhergehen miteinander. Jetzt sage ich doch muss, sollte, wahrscheinlich eher. Von daher auch super cool, dass du quasi auf der einen Seite, und das ist ja bei ganz vielen so, die in dieses Programm starten, dass sie quasi erst Wissenschaftskommunikation fachintern, auch auf Kongressen und Konferenzen bereits gemacht haben, da meist nach Schema F, nicht? Das sind natürlich auch etablierte Herangehensweisen, die wir jetzt mal nicht per se in Frage stellen wollen, aber durch dieses Zertifikatsprogramm neue Tools irgendwie an die Hand bekommt, die grundsätzlich für externe Wissenschaftskommunikation funktionieren können, aber eben auch in der internen Wissenschaftswelt einfach helfen. Also auch das habe ich schon ein paar Mal gehört, dass Leute erzählt haben, ich habe mal ein bisschen meinen wissenschaftlichen Vortrag auch aufgepimpt und plötzlich habe ich deutlich mehr Leute, die mir zuhören oder deutlich mehr Interaktion oder man sieht so ein bisschen ein kleines Aufwachen. Wie du schon sagst, es sind halt auch nur Menschen und dann sind da irgendwie 15 Vorträge und alle sehr ähnlich. Da kann schon eine Kleinigkeit dazu beitragen, dass es eben ein bisschen mehr Aufmerksamkeit erwecken kann. Und so auch da ja natürlich durch dieses Zertifikatsprogramm die Möglichkeit eben auch intern definitiv das anzuwenden und nicht nur extern.
Ja, ich denke auch, was man da richtig gut lernen kann, ist das, was zurückkommt, wenn man was anbietet.
Mhm.
Und das läuft eben wahnsinnig viel von Kommunikation einfach auch über das Persönliche. Es gibt natürlich irgendwie Themen, die sind allen wichtig. Und dann gibt es Themen, da kann man die Leute mitnehmen, indem man sagt, für mich ist das wichtig, weil. Und wenn man soweit authentisch und sympathisch ist, dann ist es den Leuten auch wichtig. Dann möchten die auch mehr drüber wissen, weil sie sehen, oh, das ist jemandem wichtig.
Ja.
Einfach Leute einladen zu können, mitzukommen und die an der Hand durch das Thema zu führen, ist meistens viel gewinnbringender, als wenn man sagt so, wir wissen ja alle, warum das wichtig ist oder wir müssen halt jetzt hier durch, weil überhaupt. Und dann einfach irgendwas runterzubeten, wo dann vorausgesetzt wird, dass die Leute das die Hälfte davon eh schon wissen und den Rest halt intrinsisch irgendwie spannend finden.
Mhm.
Und das funktioniert meistens so nicht. Oder zumindest nicht mit dem Großteil der Leute.
Mhm.
Und wenn man da einfach ein bisschen gelassener ist, bisschen persönlicher ist, und das ist Übungssache, das kann man in den Kursen üben und man kann es auch auf der Bühne üben, ja, dann läuft das auch besser. Mal ganz davon abgesehen, dass ich mir vor der Verteidigung, werde ich unfassbar aufgeregt sein, aber ich kann mir sagen, also ich habe schon einen Vortrag vor 300 Leuten gehalten und das hat wunderbar funktioniert. Was soll denn dieses Komitee mir hier tun?
Ja, absolut. Wie würdest du denn sagen, sieht jetzt deine Wunschzukunft aus? Auch im Hinblick auf Wissenschaftskommunikation.
Also das, was ich an Wissenschaft im Allgemeinen total gerne mag, ist, dass man immer was Neues lernen kann, dass es super viele spannende Menschen und spannende Themen gibt, dass man ja einfach so eine Vielzahl an Möglichkeiten eigentlich jeden Tag neu aufgezeigt bekommt. Was ich an der Art und Weise, wie Wissenschaft im Moment ist, nicht so gut finde, ist halt, dass man diese Unstetigkeit hat, dass man ständig umziehen muss, dass man eigentlich nie einen festen Job hat und dass es einfach auch mehr und mehr, ich nenne es jetzt mal Bürokratie, das ist natürlich auch was anderes und so Institutspolitik und so dieses, das spielt wahnsinnig viel mit rein, das raubt unfassbar viel Kraft und dann kann man gar nicht mehr so viel von dem machen, was man eigentlich gerne machen würde.
Mhm.
Dementsprechend ist im Moment mein Stand, dass ich zwar gerne irgendwo im Wissenschaftsbereich bleiben würde, aber so diese typische, ich mache jetzt hier einen Postdoc und dann mache ich da einen Postdoc und dann mache ich da einen Postdoc und dann kann ich nicht mehr angestellt werden, weil das Wissenschaftszeitgesetz und dann muss ich irgendwo ganz anders hin. Dafür möchte ich, glaube ich, zu viel auch an einem Ort mal richtig ankommen.
Ja.
Und von dem her ist einfach Wissenschaftskommunikation etwas, was das bieten könnte. Dass man eben den Austausch hat, dass man dazulernen kann, dass man sich in Themen einlesen kann und Dinge verstehen kann und irgendwie den Aha-Moment genießen kann, aber halt mit ein bisschen Glück auch eine Stelle finden kann, die dann ein bisschen langfristiger gedacht ist. Und man sich eben auch nicht auf ein Thema konkret absolut festlegen muss, sondern, ne, wie ich halt bin, ein bisschen generalistisch ganz viele Sachen zusammenbringen kann und nicht ein Thema bis ins letzte kleinste Detail ergründen muss.
Ja, verstehe ich auch sehr, sehr gut. Haben wir ja auch vorhin gesagt, also es gibt berechtigte Kritikpunkte einer Forschungskarriere und ich kann es sehr gut nachvollziehen. Du bist jetzt zurück in deine Heimat, zu deiner Familie, wirst jetzt wahrscheinlich erstmal da bleiben. Dein Forschungsschwerpunkt in der Dissertation ist der Norden.
Ja.
Das ist weit weg. Ja, ich bin gespannt. Also wir hatten das ja jetzt in diesem Jahr das allererste Mal, dass wir tatsächlich zwei Expertinnen wieder eingeladen haben, die schon mal am Anfang dieser Podcast-Reihe hier noch damals beide kurz vor Beendigung ihrer Dissertation hier zu Gast waren. Und ich finde, das ist was ganz Schönes. Ich hoffe, wir behalten uns das bei und vielleicht hören wir dich wiederum in 2, 3 Jahren und sehen, wo dich sozusagen ja dein Weg hingebracht hat und welche Schnittstelle du finden konntest zwischen all dem, was dich dann am Ende interessiert. Und inwieweit Wissenschaftskommunikation dann da wirklich noch ein Bestandteil ist.
Ja, das ist ja sowieso das Spannende.
Ja, total. Also meinte ich ja, ich glaube, im kleinen Teil ermöglicht es einen, und das hast du ja auch gesagt, man hat nochmal deutlich mehr sich in dieser Promotion selbst kennengelernt, aber ich glaube auch in diesem Bereich Wissenschaftskommunikation, weil man einfach einen Kommunikationsschlüssel mehr an die Hand bekommt. Also das ging auf jeden Fall mir so, dass ich durch diese Kurse sehr viel über mich privat lernen konnte und auch im Umgang mit Menschen, weil man natürlich sich auch damit beschäftigt, wie geht man damit um, wenn Leute kritisch einem gegenüber eingestellt sind oder der Forschung kritisch gegenüber eingestellt sind. Was macht man eben, also wir haben ja jetzt vom Positiven gesprochen, aber natürlich gibt es auch Szenarien, wo man kommuniziert und das läuft vielleicht nicht genau so, wie man sich das vorgestellt hat und die gewählten Mittel und Methoden scheinen nicht die zu sein, die diese Person vielleicht erreichen können. Und genau diese ganzen Szenarien und das Diskutieren darüber in einer Gruppe waren für mich, würde ich sagen, menschlich sehr hilfreich und haben mir da irgendwo auch nochmal einfach Fähigkeiten mit mehr an die Hand gegeben, als nur die reine Kommunikation sozusagen, die man erweitert.
Es macht einen einfach nochmal ein bisschen vollständiger menschlich.
Ja, irgendwie schon, nicht?
Ja.
Das ist ein schönes Schlusswort. Vielen, vielen Dank, Anna, für deine Zeit. Ich drücke dir, beziehungsweise stellvertretend für das Graduiertenzentrum hier an der Stelle, alle Daumen für deine Beendigung der Dissertation und bin dann ganz gespannt. Wie gesagt, vielleicht hören wir uns irgendwann in 2, 3 Jahren nochmal wieder. Und sonst alles, alles Gute für dich. Für unsere ZuhörerInnen gilt auch hier, wenn ihr Fragen habt oder sagt, Anna, ich lebe im Süden, ich habe, glaube ich, das Perfekte für dich und ich hätte voll Lust, mal mit dir zusammenzuarbeiten oder mit dir zusammen über Wissenschaft zu kommunizieren, bin ich mir sicher, seid ihr herzlich eingeladen, sie auch direkt zu kontaktieren bei Fragen zum Zertifikatsprogramm, wenn jetzt irgendjemand gesagt hat, oh, das finde ich mega spannend. Schaut gerne in die Shownotes. Ich glaube, auf der Website lassen sich schon ganz viele Fragen klären bzw. beantworten. Und sonst kontaktiert da auch sehr gerne die dementsprechenden Ansprechpersonen Mirko, Ulf oder Sabine. Aber auch da findet ihr die Kontaktdaten in den Shownotes. So, Anna.
Ja, vielen Dank. Das war ein richtig schönes Gespräch. Und
fand ich auch.
Bis demnächst.
Bis bald. Ja, tschüss. Let's Talk Science wurde Ihnen präsentiert vom Graduiertenzentrum der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel. Host und Produktion von Livin Studios. Musik, Klang und Klimper.